Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, an der Grenze ist es spannend. Zum Beispiel an der Grenze zwischen Gott und Mensch. Da kann man dann auch schon mal den Überblick verlieren, so wie Herbert Zimmermann. Vielleicht erinnern Sie sich an den Namen, 1954, als er den Sieg der Helden von Bern für den Deutschen Rundfunk kommentierte und ausrief: Turek, du bist ein Fußballgott. Der deutsche Torwart hatte wieder mal einen Ball zur Ecke abgelenkt. Auch wenn damals allen Zuhörern an den Radiogeräten klar war, Turek sollte nicht wirklich vergöttlicht werden, da spürte Zimmermann doch, wie herausfordernd sein Ausruf war und ergänzte sofort: Entschuldigen Sie die Begeisterung, die Fußballlaien werden uns für verrückt erklären, aber bedenken Sie, es ist heute wirklich Deutschlands Fußballtag. Inzwischen feiert jede Fantribüne ihren eigenen Fußball oder wenigstens Flankengott und nicht nur Sportler werden in den Himmel gehoben. Shakira ist Königin des Rhythmus, Carlos Gardel Tango-Gott und Greta Garbo sowieso die Göttliche. Nur sprachliche Irrläufer. Man sollte sie weglächeln, aber gelegentlich ist es schwer. Da scheint es dann tatsächlich so, als sollte ein Mensch den Himmel komplett für sich haben. So richtig über diese Grenze hinübergehoben werden, angesiedelt. Eher bei Gott als bei Menschen. Steht man unter der großen Kuppel des amerikanischen Kongressgebäudes und legt den Kopf weit zurück in den Nacken, dann sieht man das gigantische Fresko der Vergöttlichung von George Washington. Es ist nur in 11 Monaten insgesamt gemalt worden, und zwar gleich nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkrieges, also rund 100 Jahre nach dem Streit gegen die Engländer, wo Washington seine Meriten verdient hatte. Zur Zeit des Bürgerkriegs war Amerika eine gesetzte, aber verletzte Nation. Man brauchte ein Symbol der Einheit und fand es nun in George Washington. Er wird in den Himmel aufgenommen, seine rechte Hand zeigt auf die amerikanische Verfassung, in Händen der Göttin Freiheit und die linke zur Göttin Victoria. War klar, sie hatte den Sieg der Guten über die Bösen dann hinaus zu posaunen in diesem wunderschönen, ja, natürlich gnadenlos übertriebenen Heldengemälde. Washington war der neue Gott der religiös verklärten Nation und nach entstand die amerikanische Zivilreligion. Verfassung und Flagge wurden heilig. Eine nationale Kathedrale wurde gebaut. Bis heute kann man spannende Ergänzungen bzw. Überschneidungen zu klassischen Religionen so im amerikanischen Herrschaftsleben und Darstellen beobachten. 1865 wollte man dieses Lebensgefühl festhalten. Sieg und Freiheit, wir haben es geschafft. Nicht zuletzt dank unseres großen Helden von der Revolutionszeit 100 Jahre vorher. Bei allem Fortschrittswillen hielten sie den einen Moment inne und sagten dann: Verweile doch, du bist so schön. Hier sind wir richtig. Hier ist die Grenze zwischen Gott und Mensch. Und die Wolken rund um Washington sind aufgerissen. Dafür hat ein Freskomaler gesorgt, der sein Handwerk im Vatikan gelernt hatte. Zum Augenblicke sagen: Verweile doch, du bist so schön. Wir hören als Predigttext, was Matthäus von der Grenze zwischen Gott und Mensch erzählt. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Petrus, Jakobus und Johannes begleiten Jesus und erleben, wie er verklärt, verherrlicht, verändert wird. Eine Metamorphose geschieht, so heißt es wörtlich, eine Verwandlung. Und für das, was geschieht, gibt es wohl keinen einheitlichen Begriff, der das auf den Punkt bringt. Vom Menschen aus gesehen ist es eine Gottesnähe, die fasziniert und erschreckt zugleich. Von Gott aus gesehen ist es eine Offenbarung. Er zieht den Vorhang seiner Herrlichkeit und Heiligkeit für einen kleinen Augenblick zur Seite. Christus wird verwandelt. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Das sind Momente, die dem Glauben Kraft geben. Der besondere Moment, in dem mich zum Beispiel Gottes Wort mitten in einer Andacht erreicht. Oder die Begegnung mit einem Menschen, der mir Gott aufleuchten lässt. Der Augenblick meines Engagements in der Gemeinde vielleicht, bei dem ich spüre, Gott wirkt auch durch mein bescheidenes Anpacken. Die Begegnung mit dem Heiligen zeichnet unser Leben als Christen aus. Sie verwandelt auch uns. Paulus etwa sagt es so: Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Verwandlungen auf der Grenze. Sie eignen sich wo und wann Gott will. Gottes Geist weht, wo er will. Sein Licht leuchtet plötzlich auf. Er verwandelt uns für einen Augenblick. Und es mag gelegentlich dauern, aber immer wieder einmal geschieht diese Berührung von Gott her. Und wir lesen, dass Jesus mit seinen engsten Vertrauten allein auf dem hohen Berg ist. Dieses Allein ist eine Bemerkung wert, denn Jesus hat Massenaufläufe hinter sich, die immer neuen Fragen: Wer bist du? Wie kann ich dir nachfolgen? Und jetzt geht er mit seinen engsten Vertrauten auf diesen Berg, allein und ohne die Volksmenge. Und es geschieht, was der Evangelist so bebildert: Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Seine Kleider wurden weiß wie Licht. Eine mystische Begegnung mit dem Heiligen, das ist nur schwer zu beschreiben. Denn schließlich ist es im Innersten ein ganz stiller, eigener Vorgang, der aber immerhin sichtbare Spuren hinterlässt. Und noch eins ist bemerkenswert. So gut es einem auch gefällt an dieser Grenze zwischen Mensch und Gott, man kann da keine Hütten bauen und keine Verlängerung buchen. Deshalb ist es allzu verständlich, dass es immer neue Versuche gibt, sich genau dahin zu katapultieren, genau an diese Grenze. Sagt selbst: Leuchtet hier nicht Gottes Gegenwart besonders hell? Vergleichsweise unauffällig kann das durch eine Verklärung Dritter geschehen. So kann man selbst unauffällig dabei sein und spürt doch den Hauch der Herrlichkeit. Heilige werden zu besonders Heiligen erklärt, Wunder werden geh- oder erfunden und rechtfertigen so den Rang eines besonders Heiligen. An heiligen Bildchen ist kein Mangel, Tücher von Heiligen und Tassen mit Bildchen drauf am Kiosk verblassen rasch. Oder eine besondere Zeit wird an diese Grenze geschoben. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Stimmung in meiner ersten Gemeinde in Bremen, wo ich immer wieder mit Menschen ins Gespräch kam, die sagten, ach ja, die 50er, das war die Zeit. Meine Güte, da war hier was los. Die Jugendlichen strömten nur so in unser Gemeindehaus. Die haben Theateraufführungen selbst gestaltet. Wir haben Kinovorführungen gemacht und die Leute sind uns die Türen eingelaufen. Es gab ja noch kein Fernsehen. Oder an London, da waren es eher die 70er Jahre in der Gemeinde. Da war hier unheimlich viel los, hörte ich immer. Zum Basar kamen Besucher aus allen deutschen Gemeinden. Sogar englische Gäste wollten sich einen Adventskranz sichern, weil es das noch nicht in Geschäften in London zu kaufen gab. Und hier bei uns in der Zeller Stadtkirche, was ist Ihre Lieblingserinnerung an eine goldene Zeit? Was wir mit unseren Geschichten verklären, das ist manchmal wirklich nur oberflächlich. Das ist oft kein Licht, das dem Sonnenlicht gleicht, so wie es im Gesangbuch dann heißt. Es ist keine Verwandlung von Gott her, sondern oft genug eine Bastelfolie, so eine goldene Bastelfolie auf dem Rücken unseres ganz eigenen goldenen Kalbes. Kann man in der alten Zeit Hütten bauen? Kann man Menschen besonders heilig sprechen und von uns her, von uns unten her verklären? Schon deshalb nicht, weil Jesus noch nicht einmal über den eifrigen, aber unverständigen Vorschlag von Petrus etwas Genaueres sagt. Nein, der geht da nicht mal drauf ein. Wo das Heilige in unseren Alltag hineinbricht, da können wir weder Hütten bauen, noch den Augenblick verweilen lassen, sei er auch blendend schön. Allenfalls können wir große Augen und Ohren machen und uns gegenseitig ermutigen mit Geschichten von Gottes Wirken. Das ist dann aber nicht verklärend in der Erinnerung, sondern hört sich etwa so an wie die Küchentischgeschichte, die ich erzählen möchte. Bin sicher, ich habe sie auch schon mal erzählt, aber sie ist für mich so eine Kerngeschichte des Glaubens. Im Januar, vor bald 60 Jahren, wurde Martin Luther King, wie schon oft nachts, von einem Telefonanruf geweckt. Wieder eine Morddrohung, nicht die erste. Aber diesmal konnte er nicht wieder einschlafen. Der Anrufer hatte ihn aufgefordert, innerhalb von 3 Tagen die Stadt zu verlassen, sonst würde er erschossen und sein Haus zerbombt. King war 27 Jahre jung und in dem Busstreik von Montgomery, Alabama, hineingezogen worden, der gegen die Rassentrennung stritt. Nachts allein in der Küche an Schlaf nicht zu denken. Er setzt sich Kaffee auf, stützt den Kopf in die Hände und sagt, Gott, ich bin hier unten, hier im Süden, um zu tun, was richtig ist, aber ich muss gestehen, ich verliere den Mut. Später erzählte King, was dann geschah. Ich hörte eine innere Stimme. Martin Luther, steh auf für die Wahrheit, steh auf für das Recht, steh auf für Gerechtigkeit. Daraufhin wurde er ruhig, getröstet und konnte dann sogar wieder einschlafen. Noch heute kann man an seinem damaligen Haus in der Dexter Avenue in Montgomery Spuren erkennen, die die Bombe hinterlassen hat, die 4 Tage später vor dem Wohnzimmer explodierte. Zur Zeit der Explosion war niemand im Zimmer. Es ging noch mal gnädig ab, nur Sachschaden. Das ist keine Showgeschichte von Gottes Herrlichkeit. Es posaunen keine Engelschöre in Händelscher Pracht ihr Halleluja. Es ist keine Geschichte für Blattgold oder Scheinwerfer. King saß am Küchentisch, im Hintergrund blubbert die Kaffeemaschine Und ich stelle mir das Ganze so im grellen Neonlicht vor, wie früher so die Küchenbeleuchtungen waren. Die unschönen Kämpfe gegen den Rassismus werden nicht verklärt. Es war eine Nacht voller Angst, in der plötzlich Gottes Gegenwart aufleuchtete, mitten in der Küche. Petrus, Jakobus und Johannes erleben Gottes Nähe bei Jesus. Sie ist eindrucksvoller als alles, was sie bisher erlebt haben, denn hier auf dem Berg steht nicht die menschliche Sehnsucht im Vordergrund. Lasst uns Hütten bauen. Nein, Gott schafft den Wimpernschlag auf der Grenze. Unmittelbar vor der Verwandlung Jesu, vor dem Aufblitzen seiner Nähe zu Gott, erzählt der Evangelist davon, dass Petrus zu Jesus gesagt hatte: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann folgt als Antwort, wie ein Echo auf das Gesagte, die Stimme aus den Wolken: Dies ist mein lieber Sohn, Gott und Mensch. Auf der Grenze hören und sehen die, dass ihnen Augen und Ohren übergehen. Jesus ist Gottes Sohn. Die Jünger sehen Mose und Elia, die beiden Gestalten, die Gesetz und Propheten verkörpern. Es ist fast so schön wie auf den vielen Ikonen, die in Ostkirchen von diesem Moment angefertigt wurden. Und natürlich, ich wünsche mir manchmal ähnliche Erfahrungen. Ein Glauben begleitet von herrlichen Erscheinungen und verklärten Erinnerungen an heilige Zeiten und Orte. Hier aber bin ich nur Zuschauer der Geschichte, die das Evangelium anbietet. Um das Petruswort zu untermalen: Ja, er ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und von Zeit zu Zeit erlebe auch ich einen kleinen Trost am Krankenbett, ein Wort voller Zuversicht, das aus einem langweiligen Vortrag hervorragt, oder ein Aufflackern der Gegenwart Gottes in seinen Gaben, im Wasser, im Brot und Wein, der Taufe und dem gemeinsamen Mahl. Amen.